Ich möchte aber von vornherein sagen, dass es nicht um die Sterne an sich ging. Wir brauchen keine Sternenbilder, die uns mit dem Übernatürlichen in Verbindung bringen. Das war auch bei Abraham nicht die Geschichte, sondern das war ein Zeichen, eine Offenbarung, für Abraham ein Sichtbarmachen dessen, was Gott tun möchte. Amen dazu. Also ist das nicht schön, dass wir keine Horoskope brauchen, keine Sternbilder brauchen, sondern auf das Original von Übernatürlichkeit zurückgreifen können. Und das ist unser himmlischer Vater. Amen. Wow. Und ich bin begeistert darüber, dass wir in einer Zeit leben, wo Gemeinde wiederhergestellt wird zu einem Ort, wo das Übernatürliche normal wird. Wo es nicht außergewöhnlich ist. Es ist außergewöhnlich, aber es soll gewöhnlich außergewöhnlich oder außergewöhnlich gewöhnlich werden und sein in einer Gemeinde. Und so stellt er Strukturen wieder her, weil ich suche noch nach der besten Umschreibung, weil wir Menschen wissen müssen, dass es Gott liebt, in seine Struktur sich reinzugeben und auszugießen und das dann in den menschlichen Kontext hineinzutragen. Im Gegensatz dazu denken wir oft, wir haben unsere menschlichen Strukturen und schaffen dann irgendwie auch noch Platz für das Göttliche, für das Übernatürliche. Wir versuchen es in das Schema, wo wir uns aufgebaut haben als Menschheit, als wie funktioniert Gemeinde. Wir schaffen dann irgendwo auch noch Platz, eine Nische frei für das Übernatürliche. Und es wird nicht funktionieren oder nur sehr eingeschränkt funktionieren. Gott stellt in der heutigen Zeit apostolische Gemeindestruktur wieder her. Seid ihr mit mir? Ich werde euch erklären, was es ist. Es wird in diesem Jahr werde ich immer mal wieder übers Jahr verteilt predigen über biblische, neutestamentliche Gemeindestruktur, apostolische Gemeindestruktur. Weil es ist sehr wichtig, dass wir dieses Prinzip verstehen. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass Gott sich nicht in irgendeine Gemeindestruktur hineinpressen lässt. Und wir versuchen es. Und wir versuchen es in die menschlichen Systeme hineinzubekommen. Und irgendwie zeigt sich Gott auch manchmal in diesem System. Aber letztendlich will er wiederherstellen, was sein Modell ist vom Neuen Testament her. Wir werden sehr viel über apostolische Strukturen sprechen, über fünffältigen Dienst sprechen. In diesem Jahr immer mal wieder. Weil Gott stellt genau das wieder her. Und das ist so eine spannende Geschichte. Und wir erleben es weltweit. Es ist ein Aufbruch, den nicht nur erst jetzt, das geschieht schon seit Jahrzehnten, fängt Gott an, das wiederherzustellen. Und es ist total cool. Wollen wir uns mal in die Bibel begeben, ins Neue Testament begeben? Ich lese zuerst aus 1. Korinther 12, Vers 28 vor. Hier heißt es, die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Arten von Sprachen. Epheser 4, 11 bis 12. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für den Aufbau des Leibes Christi. Viele Wörter, die hier vorkommen, sind uns nicht so geläufig, weil sie nämlich jahrhundertelang auch ausgeklammert wurden. Aber Gott ist dabei, wiederherzustellen. Und es ist schön. Es ist wunderbar. Hier ist, sehen wir sogar eine gewisse Reihenfolge. Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wunderkräfte, Gnadengaben, Heilungen, so in 1. Korinther 12. Das ist nicht irgendwie willkürlich. Ja, das ist nicht irgendwie zufällig so genannt worden, sondern das hat Gründe und die werde ich heute, aber auch während des Jahres immer mal wieder auch hineinlegen. Also wenn noch nicht alles so klar wird mittels einer Predigt, dann musst du verstehen, Gott ist dabei, wirklich echt einen Shift, wirklich einen Change zu machen in Gemeindestruktur. Und da muss man auch ein Stück weit die Geduld zugestehen, da auch wirklich das ganze Bild auch erstmal zu erfassen, um da mitgehen zu können. Aber damit müssen wir beginnen. Wir müssen das Geistliche hineinbringen in unsere Umgebung, in unsere Gemeinde hier. Seid ihr da mit mir? Wisst ihr, was ich meine? Seht mal, Salbung ist etwas Wunderbares. Und es geht hier nicht um Es geht hier nicht darum, dass wir Menschen jetzt mit irgendeiner Salbung namentlich belegen, aufgrund dessen sie dann ihre Wertigkeit oder sogar irgendwie einen Titel herausziehen. Um das geht es überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, war das Petrus, der gesagt hat, hey, ich bin einer der geringsten Brüder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, nagel mich jetzt nicht fest. Paulus? Weil unsere Wertigkeit, unsere Identität kommt nicht aus Salbung, kommt nicht aus Diensten und Ämtern, sondern woraus? Nur aus unserer Sohn- und Tochterschaft, unseres himmlischen Vaters. Das ist unsere einzige Identitätsgrundlage, dass wir nicht nur lieben, sondern vor allem, dass wir geliebt sind. Das ist unsere Identität. Also es geht hier überhaupt nicht um Titel oder um Ämter zu benennen, dass wir da jetzt irgendwie jemanden irgendwie künstlich hochheben, aufbauschen oder was auch immer. Aber es geht um biblische, neutestamentliche Gemeindestruktur. Und Salbung ist etwas Wunderbares, weil Salbung setzt frei. Salbung setzt das Übernatürliche frei. Und ich glaube, dass wir deswegen hier unser Denken, unsere Strukturen wirklich ausrichten müssen, weil das Übernatürliche das Eigentliche ist. Ich glaube, dass unser Zentrum nicht das hier und jetzt ist. Ich glaube, dass wie wir Gemeinde auch menschlich und hier in unserer Umgebung auch irgendwo verankern müssen in einem System, ist nicht das Eigentliche. Ich glaube, das Eigentliche ist für uns, die wir wiedergeboren sind, das Übernatürliche. Wenn Gott sagt, ihr seid versetzt worden aus dem Reich der Finsternis hinein ins Reich des Lichts, wenn Gott sagt, dass ihr Botschafter seid, himmlische Botschafter, meint es ganz deutlich einen Stellungswechsel. Wenn Gott sagt, richtet euren Blick auf das, was droben ist, merken wir diesen Drang, dieses Ziehen von eurem Blick, von eurem Leben, von eurer Ausrichtung hin zu dem, wie Gott sich das vorstellt, hin zu dem Übernatürlichen, hin zu dem himmlischen Bereich. Das ist unser eigentlicher Bereich. Und so setzen Salbungen diesen himmlischen Bereich mehr denn je frei hier im Irdischen. Das macht Salbung. Salbung stattet dafür noch mehr aus, das Übernatürliche hier auf die Erde zu bringen. Ist was Schönes, oder Salbung? Salbung ist etwas Wunderbares, worauf wir uns nichts einbilden brauchen. Es kommt nicht von uns. Aber es ist was Wunderschönes vom Heiligen Geist. Er legt Salbung auf Menschen und dadurch wird freigesetzt, werden Dinge freigesetzt, die im Himmel normal sind. Hey, wir wollen, dass das, was im Himmel normal ist, wollen wir normal sehen hier auf der Erde. Und darum geht es. Und so hat Gott eine gewisse Struktur geschaffen und fängt hier an mit Apostel und Propheten an. Die haben das Ziel, das, was im Himmel passiert, hier auf die Erde zu bringen. Durch den Dienst von Hirten, Evangelisten und Lehrer hineinzubringen in die Gemeinde, aus der Gemeinde heraus. Ich weiß nicht, ob es Billy Graham war, der gesagt hat, dass damals in der Urgemeinde, wenn da der Heilige Geist herausgenommen worden wäre, dann wäre die Gemeinde, dann wären alle Gemeindeaktivitäten zum Stillstand gekommen. Und derjenige, der das sagte, meinte dann weiter, aber wenn du heute den Heiligen Geist aus der Gemeinde nehmen würdest, dann würde fast alles weiterlaufen wie bisher. Und daran merken wir, wie wichtig eine Veränderung ist. Eine Veränderung in unserem Denken, in unseren Strukturen. Ich finde es total stark und es wird belegt und wir merken das. Und ich weiß nicht, ob ihr euch andockt an das, was Gott tut weltweit. Ich finde es total stark, dass in dieser Erweckungskultur, in diesem Erweckungsfluss, in dem wir leben und der von Gemeindeforschern auch wirklich bestätigt wird. Das ist nicht nur so ein Schein oder so eine Euphorie und wir wollen alle Erweckung und ja, das ist, hört sich so toll an, allein das Wort ist ja schon echt spannungsgeladen, ja, so richtig elektrisierend, aber es ist real, es ist weltweit, tut Gott hier, er bricht auf und bringt Menschen wirklich zum Aufwachen, ja, das ist ja der erste Schritt von Erweckung. Und es ist interessant, dass genau die zwei Ämter, die Salbungen oder die Gaben, die Berufungen, die an erster Stelle stehen laut 1. Korinther 12, von der Fließrichtung auch her, die, so hat es Rüdiger Schöndorf in seinen Blogs auch beschrieben, von der Fließrichtung her an erster Stelle, das Amt des Apostels und das Amt des Propheten, dass die über Jahrhunderte weg so gut wie eingegangen sind, als Mimose wirklich vor sich hin vegetiert sind. Und in den 80er Jahren, da bricht etwas auf. Was? Der prophetische Dienst. In den 90er Jahren bricht etwas auf. Was? Der apostolische Dienst. Weil das genau Grundlage dafür ist. Grundlage, den Himmel durch Apostel und Propheten herunterzuholen und durch Hirten, Lehrer und Evangelisten hinein in Gemeinde und hinaus in die Welt hineinzubringen. Wow, das geschieht, das ist Kirchengeschichte. Hast du ein bisschen mein freudiges Amen dazu? Wer mich begeistert, das zu sehen? Leute, wir müssen unseren Blick von dem Hier und Jetzt, was vielleicht auch wirklich gerade schwierig ist, wir müssen das gesamte Bild immer wieder angucken. Nur das hilft uns zu verstehen, in was für eine Zeit wir leben. Und Leute, unsere Hauptdienstberechtigung als Gemeinde ist, den Himmel zu demonstrieren. Unsere Hauptdienstberechtigung ist, dass wir Menschen das aufgreifen, was im Himmel geschieht und im Hier und Jetzt umsetzen. Das ist unsere Hauptexistenzberechtigung. Dafür leben wir, dafür gibt es Gemeinde. Und deswegen müssen wir gucken, wie wirken die verschiedenen Ämter, diese Dienste zusammen? Wie passen sie am besten zusammen? Wie kann es noch mehr fließen? Und es ist sowas von spannend. In Epheser 2, Vers 20 heißt es, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Leute, ich wünsche mir, dass wir in eine Zeit hineinkommen, in der wir uns nicht mehr zurückhalten oder innerlich irgendwie schon fast schämen, weil wir in uns eine Gabe oder ein Amt verspüren, aber aus Angst vor Stolz das gar nicht ausdrücken. Ich wünsche mir, dass wir hier in unserer Gemeinde apostolische Salbung, die hier ist. Hier ist apostolische Salbung in unserer Gemeinde. Ich wünsche mir, dass wir das uns trauen auszudrücken und sagen, hey, ich verspüre, dass Gott mich mit einer apostolischen Salbung ausgestattet hat, ohne dass die anderen denken, meine Güte, ist der stolz. Ich wünsche mir, dass Menschen aufstehen und sagen, ich weiß, natürlich auch nur dann, wenn es auch wirklich stimmt. Es gibt natürlich auch die Gegenseite, kenne ich auch. Die nennt sich dann Apostel, bla bla bla, Prophet, bla bla bla. Das brauchen wir gar nicht. Der Heilige Geist wird dich bestätigen. Aber es muss auch ein Umfeld da sein, wo es herzlich willkommen geheißen wird, wo es umarmt wird. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde. Meine Hauptausrichtung ist, Hirte zu sein. Das ist vom fünffältigen Dienst her meine Hauptausrichtung. Mit einem gewachsenen, zunehmenden, apostolischen Fokus, so will ich das mal nennen. Aber die Hauptausrichtung ist immer noch, Hirte zu sein in unserer Gemeinde. Und deshalb möchte ich mit euch mal den Hirten angucken. Leute, es ist sehr wichtig, weil das, was hier in unserer Gemeinde geschieht, das hat so viel zu tun mit biblischer Struktur, mit Veränderungsprozessen. Und Leute, das, was hier geschehen ist, die letzten Wochen, Monate, ich bin der Überzeugung, dass viele Gemeinden auf die eine oder andere Weise und hoffentlich nicht so schmerzhaft wie wir durch diese Veränderungsprozesse durch müssen. Was Struktur, was Denken anbelangt, Ämter, apostolische, neutestamentliche Gemeinde anbelangt. Ich bin mir sicher, dass hier noch sehr viel geschehen wird, geschehen muss. Weil Gott lässt sich nicht in die menschlichen Strukturen hineinpressen, so hier ist es, Gott, kommst du jetzt oder nicht? Sondern Gott wird Strukturen, zumindest bei denen, die offen dafür sind, wird er hineingeben, Strukturen der Veränderung, seine Strukturen, nicht unsere, damit er genau das, was im Himmel da ist, hineinlegen kann in die Gemeinde. Sind wir bereit dazu? Die göttliche Ordnung wurde in den letzten Jahrhunderten vielfach verzerrt. Und auch das Bild eines Hirten. Es ist zu einer falschen Schau und damit auch zu Erwartungen an einen Hirten gekommen, die von der Bibel her gar nicht gegeben sind. Der Hirte hat ja die Aufgabe, in der Gemeinde ein Umfeld zu schaffen, wo Menschen freigesetzt werden, heil werden, Gemeinschaft entsteht. Einfach eine himmlische Kultur auch zu fördern in der Gemeinde. Und es ist sehr wichtig, dass Menschen heil werden, oder? Das ist total wichtig, dass Menschen sich wohlfühlen. Das ist wichtig, dass Menschen irgendwo einen Ort haben, wo sie sich zu Hause fühlen, wo sie ankommen. Ja, und ja, wo ihnen ihren Bedürfnissen auch begegnet wird. Aber wenn das, also die Menschen, ihre Bedürfnisse und dass sie sich wohlfühlen, wenn das zur Hauptpriorität wird einer Gemeinde, dann schwächt das übernatürliche Wirken ab. Man plant, zieht Schlussfolgerungen und baut aufgrund der Schau der Menschen. Was brauchen die jetzt? Wo stehen sie jetzt gerade? Wie fühlen sie sich? Und. Und diese pastoralen Denkmuster, die sind nicht schlecht. Ja? Dieses Hirtengesinnung ist nicht schlecht. Es ist wichtig. Und Leute, sobald irgendwelche Gruppierungen sich finden, wenn Menschen zusammenkommen, sie werden Ausschau halten nach Menschen, die genau das haben. Hey, der kann unsere Bedürfnisse stillen. Der guckt auf uns. Der kümmert sich um uns. Das ist ein Stück weit Normalität. Wir brauchen es. Wir fühlen uns dann wohl. Wir fühlen uns geliebt. Aber wenn Hirten nicht angedockt sind an dem Dienst von Apostel und Propheten, dann wird er seine Leute immer wieder dahin bringen, dass die Leute nur auf sich selber fixiert sind. Sie werden nur auf sich selber gucken, auf ihre Bedürfnisse. Wird meinen Bedürfnissen gerecht werden? Wie geht es mir? Alles nur so Selbstschau betrieben wird. Und das passiert in so vielen Gemeinden. Und er wird dann, dieser Hirte wird dann auf natürliche Ressourcen zurückgreifen, statt auf die übernatürlichen, weil er nicht angedockt ist an diesen apostolischen, prophetischen Dienst. Könnt ihr euch dieses Bild vorstellen? So diese Fließicht und dieses wie ein Trichter, ja, oben der Himmel, ja, und durch den apostolischen und prophetischen Dienst kommt es hier hinein in die Gemeinde. Hirten, Lehrer, Evangelisten greifen es auf, machen es lebendig, machen es greifbar für die Menschen. Aber wenn der Hirte das nicht hat, also quasi abgeschnitten ist von da oben, wenn er nicht angedockt ist, da muss er zurückgreifen auf das, was halt um ihn herum ist. Auf das, was er gelernt hat. Natürliche menschliche Fähigkeiten. Leute, ich bin selber seit 17 Jahren im Geschäft. Ich weiß, wie das ist, abgeschnitten zu sein. Ich weiß, wie es ist, Hirtenschaft zu leben. Aus dem Natürlichen heraus, weil ich es nicht kannte. Ich kannte es nicht anders. Und es gibt nichts Mühsameres wie einen Hirtendienst ohne apostolische, prophetische Hilfe. Du gehst Leuten nach, Monate, Jahre, Jahrzehnte. Es tut sich nichts. Du gibst, du predigst und du fühlst dich sowas von, oh, das laugt dich aus, weil du gibst aus dir selber heraus. Natürlich haben wir alle den Heiligen Geist und Geistestaufe, aber es ist was völlig anderes. Es ist völlig anders, wirklich so, ich meine, das steht hier, das ist die biblische Struktur und da wird uns Gott zurückbringen. Das wird manches an Umdenken auch erfordern. Und da, wo Propheten, wo Apostel einfach auch manches an Unsicherheit reinbringt, hey, das Übernatürliche, das ist oft, sehr oft, mit Unsicherheit verbunden. Wisst ihr warum? Weil es nicht kontrolliert werden kann. Und dazu sind dann die Hirten da, die Lehrer da, die einfach das von Wort Gottes her aufgreifen. Dazu sind die Evangelisten da, um es hinauszutragen. Das ist eine klasse Ergänzung. Aber so oft haben Hirten das unterbunden, genau weil diese Fließrichtung dazu führt, dass Dinge in eine Gemeinde hineinkommen, die plötzlich anders sind. Jahrzehnte hat man so gesehen und jetzt kommt aber das. Jahrzehnte hat man das gehört, jetzt aber das. Jahrzehnte hat man Gott in der und der Art und Weise kennengelernt, aber jetzt zeigt sich Gott auf eine ganz andere Art und Weise. Und es ist gut. Das ist gut, dass es nicht nur Hirten gibt, die so die Bewahrer sind und den Blick auf die Leute haben, sondern es ist gut, dass es Apostel und Propheten gibt, die regelrecht rausgreifen, was im Himmel ist und hineinlegen. Und dann gibt es erstmal einen Aufschrei und die Leute haben Angst teilweise. Leute, ich habe mich bekehrt 1990, wo der apostolische Dienst aufgebrochen ist. Und schon damals gab es so viel Streit und Spaltung deswegen. Und ich muss gestehen, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, ich habe es verurteilt. Wir waren in einem Gottesdienst in Frankfurt, um uns das Geisteswirken anzugucken. Und wir haben es verurteilt. Von vorne bis hinten. Und irgendwann mal hat Gott zu mir gesagt, du musst Buße tun darüber. Du hast gesündigt. Und wisst ihr was? Gott hat mir vergeben. Gott hat mir vergeben. Und jetzt kann ich nicht mehr anders, wie den Heiligen Geist Freiraum zu geben. Ich kann meinen Hirtendienst nicht mehr so leben, wie ich das jahrelang, jahrzehntelang gemacht habe. Jahrzehnte ist jetzt übertrieben, sind dann erst 17. Wo ich einfach nur aus den menschlichen Ressourcen heraus gebe. Und das führt so oft zu Spannungen. Sobald apostolische Aufbrüche entstehen. Und deswegen gibt es diesen fünffältigen Dienst. Es gibt nicht nur die Leute, die nur ans Übernatürliche denken. Das wird wie so eine geistliche Blase, ja, wo es einfach nur noch, und jetzt nur noch mehr Manifestation und noch mehr von, keine Ahnung, was für crazy und verrückte Sachen. Versteht ihr? Deswegen gibt es den fünffältigen Dienst, der das dann hineinbringt, auf eine gute Art und Weise. Und deswegen ist es so spannend, für mich als Hirten irgendwie einen zweifachen Fokus zu haben, was aber total anstrengend auch ist. Aber Leute, dafür habe ich echt die letzten, ich kann es nicht anders sagen, hier übertreibe ich nicht. Genau dafür habe ich die letzten 4,5 Jahre mein Leben gegeben. Als Hirte den zweifachen Fokus zu haben. Die Menschen, hey, ich habe noch nie so viele Gespräche geführt. Ich war noch nie in so vielen Meetings drin, in Besprechungsrunden, in Teams, in Hauskreisen. Um genau dieser Mittler zu sein, dieser Hirte zu sein, der das, was Gott tut, durch Propheten, durch Apostel hineinzulegen, zu erklären. Und deshalb kann ich mittlerweile auch echt ruhigen Gewissens sagen oder mich auch weigern, mir Anschuldigungen anzuhören wie, hey, wieso redet ihr nicht mit den Leuten? Ich weiß, dass ich dafür mein Leben gegeben habe und es auch weiterhin tun werde. Diesen zweifachen Fokus zu haben. Aber ich weiß auch, dass ich ihn mittlerweile haben darf und nicht nur auf die Leute fixiert sein darf, sondern ich muss beides im Blick haben. Und es ist was Wunderschönes. Es ist was Wunderbares. Und es gibt für einen Hirten nichts Schöneres, wie Menschen nicht mehr zu sich ziehen zu müssen. Das ist nämlich das, was dann passiert. Die Leute fühlen sich jetzt plötzlich schief angeguckt oder gar nicht angeguckt, weil ihr Pastor, ihr Hirte, ihnen morgens nicht die Hand gegeben hat oder sie nicht angerufen hat oder sie nicht im Krankenhaus besucht hat oder. Es ist so, dieses nur auf das fixiert sein, das bringt die Leute wirklich dazu, an den Hirten zu glauben, aber nicht an den Oberhirten, nämlich Jesus. Und das ist was Wunderbares, Menschen nicht frei zu sehen, indem sie zu dir kommen, sondern indem sie über dich zu Jesus geführt werden, in die Gegenwart Gottes geführt werden. Hey, das ist cooler Hirtendienst. Und da möchte ich auch mit niemandem tauschen. Das ist total wunderbar und es verändert Menschen. Wer ist der gute Hirte? Jesus ist der absolut gute Hirte. Der Oberhirte. Und der Oberhirte, der auch diesen zweifachen Fokus ja in idealer Weise wiedergespiegelt hat, der ist oft krass aufgetreten. Krass aufgetreten in Liebe und Wahrheit. Und das dürfen wir nicht verwechseln mit Harmonie. Also ich habe selten so viele harmoniebedürftige Menschen erlebt wie Christen. Christen sind die harmoniebedürftigsten Menschen überhaupt. Wusstet ihr das? Es ist echt so. Nicht zu jedem Preis, Nelly. Wenn Harmoniebedürftigkeit dazu führt, dass man Wahrheit nicht mehr sagen darf, dann ist der Preis zu hoch. Und Jesus hat in Liebe und Wahrheit manchen Klopper rausgehauen. Matthäus 10 denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Wer euch aufnimmt, nimmt auch mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Jesus hatte aufs Krasseste echt Wahrheit ausgesprochen. Er hat religiöses System mit so einer Schärfe attackiert, die man sehr leicht als Lieblosigkeit hätte hinstellen können. Und wir denken immer, Schriftgelehrten und Pharisäern, ja, das waren immer nur die, die scheinheilig waren. Gab es mit Sicherheit viele. Aber ich glaube, dass bei den Schriftgelehrten und Pharisäern auch etliche dabei waren, die es auch wirklich ernst meinten mit Gott. Hey, die haben ihr Leben gegeben für ihn. Die haben keine Ahnung, was für Bibelstudien machen müssen, um erstmal dahin zu kommen. Und die sind ja auch immer irgendwo, standen die in der Öffentlichkeit. Na, also waren immer präsent von ihrem Amt her. Und das ist auch echt nicht nur Zuckerschlecken. Die haben ihr Leben für Gott gegeben und dann attackiert Jesus in der Allgemeinheit diese Gruppierung. Oder, ich meine, ich weiß nicht, wie crazy das damals war, ja. Allein als Jesus diesen Petrus bedroht. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an, bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht was göttlich, sondern was menschlich ist. Hey, nicht, es geht nicht um Harmonie. Und ich finde es immer total blöd, aus Missständen heraus eine Predigt zu kreieren. Und dagegen wehre ich mich auch, absolut. Aber man merkt trotzdem manchmal in Situationen, in Extremsituationen, wo Mangel da ist. Und dann weiß man, ey, man muss Grundlagen schaffen. Man muss Fundament schaffen. Auch das erlebte Jesus. Aufgrund von einer Situation, die schwierig war oder die offenbart hat, hier ticken Menschen falsch oder hier muss Wahrheit rein, predigt er die Wahrheit. Und das ist etwas, wo ich nicht so gerne mache, aber wo ich weiß, es ist mein Job. Es ist mein Job, jetzt Grundlagen zu legen aufgrund von Extremsituationen. Wo ich aber auch weiß, hey wow, dieser Harmonieanspruch, der auf mich gelegt wurde, den brauche ich nicht erfüllen. Das soll heißen, wenn Leute mit einer Anfrage kommen und ich dann antworte mit der Wahrheit, die in Gottes Wort steht, ja, und ich dann hinterher über viele Ecken höre, meine Güte, wie hätte ich den wohl fertig gemacht? Dann darf ich jetzt aus einer Distanz heraus überlegen, hey, habe ich den beleidigt? Habe ich den persönlich irgendwie jetzt in der Öffentlichkeit in den Dreck gezogen? Habe ich ihn diffamiert? Oder habe ich jetzt einfach nur etwas gesagt, biblisch, ohne irgendwie komisch ihn persönlich zu meinen, biblisch die Wahrheit, die aber denjenigen gerade eben nicht geschmeckt hat? Und das ist ein Riesenunterschied. Und Leute, mittlerweile stehe ich hier und sage mir, ja, das darf ich. Ich darf das. Ich brauche den Harmoniebedürfnissen der Menschen nicht mehr entsprechen. Ich will sie lieben. Und das ist mein Anspruch, dem ich mit Sehera noch nicht gerecht werde, so wie Jesus geliebt hat. Aber es ist was anderes wie Harmonie. In Liebe und in Wahrheit. Oh, die Apostel, die sprechen so oft trügerische Harmonie an. Das ist echt krass, wirklich. Die nehmen kein Blatt vor den Mund. Sie sprechen auch mal Unangenehmes an. Ich meine, die Sache mit Ananias und Sapphira, ja, wo Petrus wirklich ganz kühn ein Wort der Erkenntnis sagt und sie von der Lüge überführt. Ananias in Apostelgeschichte 5, Vers 3. Warum hat es Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hey, wow, da bist du aber so lieblos gewesen. Ein bisschen mehr umpackt oder verpackt, liebevoller, so ein bisschen schmeichelnder oder einfach, dass die Leute mehr mitgenommen werden können. Nee. Ich glaube, dass Gott sich einer Harmonie auf Kosten von Wahrheit nicht anschließt. Und ich sehe diese Leiter, diese Apostel, es echt als progressiv. Sie geben sich nicht mit dem Status quo von Gemeinde zufrieden. Sie haben immer im Kopf, Gott, was ist dein Modell? Was ist dein Denken? Sie lassen sich nicht von der Selbstzufriedenheit gefangen nehmen, von einem, so war es doch schon immer. Sondern sie fragen, Gott, lebt diese Gemeinde immer noch deinen Auftrag. Das war ihr Mittelpunkt, ihr Zentrum. Gott, das, was du tun willst, in und durch die Gemeinde, leben sie das? Oder leben wir das? Und positive Aggressivität, heißen wir sie noch herzlich willkommen? Ich habe keine Lust mehr, cool, ruhig und gelassen über diesen Prozess, Klammer auf, von Gemeindeveränderung in unsere Gemeinde zu reden, Klammer zu. Die gesamte Zukunft der Gemeinde steht auf dem Spiel. Ich will einfach, dass wir alle uns an dem von Gott vorgesehenen Plan für diese Gemeinde orientieren. Ist das allen klar? Wenn irgendjemand von euch keine Lust dazu hat, sich diesen Plan, den Gott für diese Gemeinde hat, anzuschließen, dann habt ihr hiermit die Freiheit, euch einer anderen Gemeinde oder einer anderen Arbeit anzuschließen, die ihr voll und ganz mittragen könnt. Ich bin deswegen nicht böse, aber hier hat eine neue Zeit begonnen. Ein Zitat von Bill Hybels. In den Riesenveränderungsprozess, den Willow Creek durchgemacht hat. Steil, oder? Es ist wirklich steil. Wow. Ich lasse es an dieser Stelle. Ich möchte einfach, dass ihr wisst, es geht hier um krasse Veränderung. Veränderung nach der Struktur Gottes, wie er sich Gemeinde vorstellt. Veränderung tun weh. Veränderung lassen daraus schließen, dass das, was bisher war, dann wohl nicht richtig war. Und das ist falsch. Aber was richtig ist, ist, dass Gott sich nicht einschränken lässt auf das, wie wir bisher ihn erlebt haben. Richtig ist auch, dass Maßstäbe wie Gemeinde die letzten Jahrhunderte war, nicht der Maßstab Gottes ist, sondern dass Gott wiederherstellt zu seinem ursprünglichen Modell. Und er sucht nach Menschen, er sucht nach Gemeinden, die dafür offen sind. Er sucht nach Menschen, die Ja dazu sagen, auch wenn es innerlich wehtut. Und es mag für den einen oder anderen aussehen, dass es für uns Älteste leicht ist. Ach, wir gehen da halt so drüber weg. Das sieht so aus, weil wir weiter unseren Fokus nach vorne halten müssen, ohne das Hier und Jetzt zu vergessen oder auszublenden. Es macht uns tief betroffen. Wir sprechen, wir beten so viel. Wir hören hin zu Gott, zu den Menschen. Aber letztendlich wissen wir oder nehmen uns immer mehr rein in dieses Wissen, in diese Erkenntnis, in diese Führung. Das ist euer Auftrag für die Oase. Das ist euer Auftrag. Das ist das, was uns Ältesten antreibt. Und ja, wir wollen möglichst viele Menschen mitnehmen, aber es haben wir auch nicht in der Hand. Und himmlischer Vater, diese Gemeinde gehört dir. Jesus, du bist das Haupt, du bist das Zentrum. Und egal wie schwierig es ist, dieser Ort ist ein Ort deiner Gegenwart. Und wo du bist, da will ich sein. Amen.